Alfred Sohn Rethel, Lebenslauf. Geboren am 4. Januar 1899 in Neuilly-sur-Seine, Frankreich, als Sohn des Kunstmalers Alfred Sohn Rethel und Urenkel des Malers Alfred Rethel. In Düsseldorf und Berlin das Reformrealgymnasium besucht und in Lüneburg im Januar 1917 die Reifeprüfung abgelegt. Zum Sommersemester desselben Jahres erstmalig in Heidelberg bei der Philosophischen Fakultät zum Studium der Nationalökonomie immatrikuliert. Juni 1918 in München zum Militärdienst als arbeitsverwendungsfähig Heimat eingezogen und im Dezember 1918 eben dort daraus entlassen. 1919 zwei Semester in Berlin immatrikuliert, 1920 wiederum in Heidelberg. Dort Heirat mit Mathilde, geborene Henninger. 1921 und 22 Studium durch vorübergehende Erwerbstätigkeit in Berlin unterbrochen, wo im Herbst 1921 die Tochter Birgit geboren wurde. 1922 und 23 abermals Studium in Heidelberg. Im Frühjahr 1924 Unterbrechung desselben zu kunstphilosophischen Arbeiten in Italien.
Ich ging im März 1924 nach Italien. Mein Onkel, also der lebte damals in Rom, hatte ein Haus in Capri, sodass ich also Stützpunkte hatte, weißt du. Und ich ging erst nach Capri und dann später nach Positano. Und wir gingen halt dahin der Billigkeit wegen. Und so auch alle übrigen, die man da traf. Die neue Währung in Deutschland machte das Leben dermaßen kostspielig, dass also für Intellektuelle, die eine Geistesarbeit an der Hand hatten, für die sie nichts bezahlt kriegten, das Leben unmöglich machte. Wirklich, ganz unmöglich. Ich hätte nicht weiterarbeiten können, ich hätte eine Anstellung haben müssen, damit wäre die Geschichte am Ende gewesen. Und um meine geistige Existenz fortzuführen, musste ich also irgendwie eine Lösung finden, die das möglich machte. Also ich war damals in Heidelberg bekannt mit Karl Wied, der in Japan gewesen war. Er war Kunsthistoriker und hatte ein Buch geschrieben, buddhistische Plastik in Japan. Wir hatten uns angefreundet. Und er hielt sehr viel von mir, ich weiß eigentlich nicht warum. Und er ging nach Oldenburg zu Fensky. Und dessen Absichten gingen auf kunstphilosophische Veröffentlichungen, die auch mich einbeziehen wollten. Und er setzte mir damals ein Monatsgehalt von 250 Mark aus. Er hatte Geld aus Amerika und setzte das auf diese Weise ein. Und auf dieser Basis konnte ich natürlich in Deutschland nicht leben, wohl aber in Italien. Das war eben durch die Billigkeit möglich. Ich habe ungeheuer an der Sache geschuftet, gearbeitet, aber jedenfalls, ich brachte die Geschichte nicht zustande. Bemühte mich aber sehr damit und brachte eine unglaublich lange Zeit des Tages in meinem Zimmer an dieser Sache zu, während die anderen sich unten vergnügten. Und dann begab es sich, dass Fenske Selbstmord verübte. Und damit zerfiel die ganze Verpflichtung. Und es kam also zu nichts. Ja, auf diese Weise bin ich nach Italien gekommen und auf diese Weise kam ich auch wieder weg. Also, das heißt, ich blieb da hängen, nachdem mein Stipendium abgelaufen war natürlich. Und meine Familie, meine Großmutter in Düsseldorf musste mich wieder loskaufen von all den Schulden, die ich da gemacht hatte. Also, wie ich damals von Neapel zurückkam, an dem Abend, wie ich in Frankfurt ankam und ich erzählte unentwegt Geschichten und Eindrücke von Neapel und beschrieb das alles so, da hingen sie also an meinen Lippen und Benjamin Krakauer und Teddy stellten fest, also der hat genau unsere Empirie, ohne unsere Theorie zu haben.
Dieser Teil der Sendung behandelt den Zeitraum von 1924 bis 1928. Nachzutragen bleiben noch die Bekanntschaften, die Alfred Sohn Rethel mit jenen anderen kritischen Intellektuellen der Weimarer Zeit schloss.
Der erste, den ich kennengelernt habe, war Bloch. Ja, also das kann ich datieren, weil er mir ein Exemplar seiner ersten Ausgabe von Geist und Utopie gewidmet hat. Und da steht ein Datum drin, 21. April 1920. Aber der Einfluss von Bloch ist eigentlich nicht so sehr philosophisch als ästhetisch gewesen. Wirklich. Also wir sind oben in den Wäldern rumgestrichen mit ihm. Er war auch einer von denen, die nach Geiberich raufkamen. Und er hat erzählt. Chassidische Geschichten erzählt. Und er hat ja eine Magie der Erzählungskunst, die unvergleichlich ist. Er kann die unwahrscheinlichsten Dinge erzählen und während sie erzählt, scheinen sie zu geschehen. Er kann also wirklich das Utopische derart herbeizaubern. Und aber also nach der philosophischen Seite bin ich nie in ihn eingedrungen. Es würde mir sehr schwer fallen, eine Wiedergabe seiner Lehre zu produzieren. Ich wüsste nicht einmal, wie man das anfängt. Und wahrscheinlich würde ich mich da ziemlich. Ich würde also meinen Weg verfehlen und vielleicht Fehler begehen und so, ihm nicht gerecht werden, jedenfalls nicht gerecht werden. Ich meine, er hat ja eine sehr viel größere philosophische Stabilität, als ich ihm damals jedenfalls je zugetraut hätte. Der war damals so expressionistisch, im Expressionismus wirklich einer der Hauptexponenten. Aber er gehörte eben zu der ganzen aufgelockerten und brüchig gewordenen Existenz der Gesellschaft. Das wirklich leuchtende Kraft. Benjamin, ich weiß jetzt nicht genau, das mag 21 oder 22 in Heidelberg gewesen sein. Und ich erinnere mich, bei der ersten Begegnung sprachen wir über Hegel. Und ich machte eine Bemerkung, die Benjamin aufhorchen ließen. Das ist wirklich also wirklich das Höchste, was man von ihm erwarten konnte. Dass er Notiz nahm. Ich sagte nämlich, bei Hegel kann man nicht unterscheiden, ob man sich an einer gewissen Stelle in der Hölle oder im Himmel befindet. Oder irgend so etwas. Und das war offenbar eine Erfahrung gewesen, die Benjamin selbst gemacht hatte. Und die so ausgesprochen zu hören ihn verwundert hat. Und wir sind nachher lange Zeit anschließend dann in der Stadt herumgelaufen. Und das hat ihn irgendwie für mich gewonnen. Das ist merkwürdig, aber das ist mir hängen geblieben. So viel anderes mir aus dem Gespräch mit Benjamin verloren gegangen ist. Weil ich ihm nie gewachsen war, weil ich nicht auf derselben Ebene imaginieren konnte, in dieser eigentümlich bedächtigen Art, dieser unwahrscheinlich scharfen Sprechweise, die manchmal klang, als ob eine Schlange zischt. Tatsächlich. Vor allem, wenn er so augenblicks eine profilierte Definition herauswarf von irgendetwas, wie Schicksal oder Erfahrung oder sonst etwas, die wahrscheinlich im Augenblick spontan bei ihm hervorging und die immer klang, als ob er sie aus einem alten Reservoir von großer Erfahrung holte. Wahrscheinlich war sie ganz im Augenblick geboren. Aber erstaunlich, die Schärfe der Kontur. Und damit hatte er also einen unwahrscheinlich terroristischen Einfluss. Also wirklich unglaublich. Also auf mich, der einfach wie ein Ich hatte damals dieses Luzerner Manuskript. Dieses war getippt. Und das war also eine vierte, fünfte Durchschlag. Also an und für sich rein tipptechnisch, ja, schwierig. Und ich muss sagen, es war so ungeheuer ebenmäßig. Und er bewunderte, merkwürdigerweise, so war es auf den ersten Blick, das ist großartig getippt. Und er hat mich dann daraufhin aufgefordert, etwas für ihn zu tippen. Und ich bin darauf eingegangen und bin mit einer Maschine zu ihm hingezogen. Und er bereitete sich also zum Diktieren vor. Und das Diktieren war von so schneidender Emphase, dass ich ganz daddrig wurde und gar nicht tippen konnte. Das war wie ein terroristischer Einfluss auf mich. Und das ist nicht, das musste mir aufgehen. Ohne dass ich ihm sagte, ich sagte ihm das nicht. Aber ich erlebte es so und ich war viel zu schüchtern ihm gegenüber, um ihm irgend so etwas zu sagen, wie sie terrorisieren mich oder irgendwas, ja. Das sagte ich ihm nicht, aber ich erlebte es natürlich und zog mich zurück. Er war so von seiner Prosa gefangen selbst, ja. Dass er sie wie mit Waffengewalt gewappnet vorbrachte. Übrigens hatte auch Adorno hatte auch diese Art, seiner eigenen Prosa gegenüber, diese unwahrscheinliche Präzision, die mir immer als eine fast lächerliche Anmaßung erschien. Und Adorno eiferte dem Benjamin ungeheuer nach in dieser Art der Diktion. Nur, dass er mit Schleifen und allen möglichen Komplikationen versah, was bei Benjamin absolut einfach und geradlinig war. Und einmal saßen wir in dem Café Versailles im Boulevard Montparnasse, das war das Stammcafé von Benjamin. Und Adorno las etwas vor, was er am Abend vorher geschrieben hatte. In dieser Art. In dieser, also ich meine, das hat bei den Georgianern nicht anders ausgesehen in Heidelberg, ja, mit Kerzenlicht und so. Diese Weihe. Und während er das las, kam der Kellner heran und wollte bezahlt haben, weil er seine Freizeit hatte und weggehen wollte. Und bat uns also zu bezahlen. Und Adorno wurde also aus seiner Weihe da herausgerissen und brach aus in einer Art von Empörung und sagte, das ist ein Faschist. Aber ernsthaft, das ist ein Faschist. Ja? Und das brachte sogar also Benjamin zum Lachen. Dieser vollkommene Mangel an irgendeiner, also an einer einfachsten Realitätsbeurteilung, die dem Adorno ja völlig abging. Adorno hatte für ökonomische und politische Dinge einfach keine Urteilskraft. Benjamin hatte ein untrügliches Realitätsgefühl. Er hatte ein Gefühl für das Gewicht, das den Dingen zukam. Und für das, was von einer Situation zu erwarten war, war man irgendwas nicht. Und darin war er also dem Teddy, also dem Adorno, unendlich überlegen. Adorno war völlig unsicher in der Realität und kannte sich nur in seinen besonderen ästhetischen Provinzen aus. Brecht bin ich einmal mit Brecht und Benjamin zusammengekommen. Ja, wann war das? Das muss wohl 32 gewesen sein. Da hat mir Brecht einen sehr großen Eindruck gemacht. Und ja, also vor allen Dingen in Bezug, in seinem Zusammenhang mit Benjamin, weil Benjamin ihm also wirklich, ich kann nur sagen, verfallen war. Benjamin hat an Brechts Lippen gehangen, wie ich das niemals von ihm erlebt hatte und nie für möglich gehalten hätte. War Brecht ungeheuer witzig, aber so etwas von Lachen, wie das bei Benjamin erzeugte, das war so, ja, ich weiß, es ist schwer zu beschreiben. Krakau und Adorno habe ich gleichzeitig in Capri 1924 kennengelernt. Und da stellte sich auch Bloch bald ein, Benjamin und da alle möglichen Leute, ich weiß jetzt die Namen gar nicht mehr. Wirklich, also es waren ständig ein von deutschen Schriftstellern und Intellektuellen, die damals alle sozusagen aus denselben materiellen Gründen nach Italien tendierten. Und ich weiß nicht, warum gerade nach Capri. Aber es war wirklich ein sehr reges Leben. Und ja, und wir sind dann, ich meine, ich war auf Capri sehr viel bewanderter wie Sie, ich kannte Neapel sehr viel besser. Und wir sind dann nach Neapel rübergegangen, auch mal mit Benjamin und durch die Straßen gelaufen und ich habe ihnen alles Mögliche erzählt und gezeigt. Also Neapel war nicht etwa eine Welt im Aufbruch, sondern es war eine stabile, sehr altverwurzelte Welt, die ja ihre Wurzeln tatsächlich noch ein bisschen die Feudalität zurückführen kann. Die Camorra, die Onorata Società dei Camorristi, die eine wirklich, also wie die Mafia in Sizilien, eine Verbrechergesellschaft ist, die aber noch eben ihre Herkunft aus der Feudalität herleitet, wo sie vor der bürgerlichen Gerichtsbarkeit selbst die Gerechtigkeit verteilt und geübt hat. Bis sie natürlich dann in der modernen Zeit, wenn das gemeine Verbrechertum abgesunken ist. Es gab in Kalabrien damals zum Beispiel noch Verbände, die mit der Camorra zusammenhingen, die die Pässe besetzten. Und wenn da Reisende über diese Gebirge zogen, dann mussten sie gewärtigen, dass sie da aufgehalten wurden und wenn sie Geld hatten, dann wurde ihnen das abgenommen und dann wurde das Geld unter die Armen verteilt, auf Kosten der Reichen, weil das eben der allgemeinen Gerechtigkeit entsprach. Aber in Neapel selbst waren diese alten feudalen Begriffe natürlich längst ins gemeine Verbrechertum übersetzt worden. Und zwar hießen die Camorristi immer noch L'onorata Società dei Camorristi, die ehrenhafte Gesellschaft, Vereinigung der Camorristi. Und die waren die eigentliche innere Verwaltung der Stadt. Diese Camorristen rekrutierten sich aus den Scunizi. Und die Scunizi waren die Straßenkinder. Aber Straßenkinder in einem Sinne, der viel weiter war. Kinder, die von ihren Eltern ausgesetzt waren, die Waisenkinder waren, die überhaupt ihre Eltern gar nicht kannten. Und wenn die sich so zusammenrotteten und ihre gemeinsamen Unternehmungen machten, von denen sie lebten, an Diebstahl, Gott weiß was, dann ist das Far Paranza. Und Paranza ist ein Ausdruck aus der Fischersprache. Im neapolitanischen Meerbusen, also in der Bay, da wurde Lichtfischerei betrieben. Und da gab es einen Boot in der Mitte mit einem starken Licht, das die Fische aus der Tiefe anzog. Und dann um diese Lichtboote herum waren dann Boote in der Dunkelheit. Und die warfen sich das Netz zu. Und dann wurde das Netz um diese Fische herausgezogen, um dann den Beutezug zu machen. Und das hieß Farparanza. Und was diese Gruppen von Skunizen taten, das war Farparanza. Und die lebten ein fantastisches Leben. Die schlossen ihre, ja, natürlich illegal, aber ihre Ehen. Die lebten als Jungen und Mädchen zusammen von 11 und 12 Jahren an. Und die schlossen natürlich keine bürgerlichen Rechtsverhältnisse oder was. Die Ehe war geschlossen, wenn das Mädchen eine rote Blume von dem Jungen annahm. Und dann gehörte sie ihm. Und da gab es in der Tat, ich meine, also die eigentümlichsten Sitten. Und das war Cantare il Frune del Limone. Das ist auch wieder ein Wort, Frune, ist, heißt Blätter. Das ist ein neapolitanischer Ausdruck für Blätter. Ich weiß nicht, aus welcher Sprache er stammt. Das ist das Singen der Blätter der Zitrone. Und das besteht darin, dass die beiden, die also Rivalen sind um ein Mädchen, in einer Mondnacht vor das Fenster dieses Mädchens ziehen, mit Mandolinen, und nun ihren Wettkampf um das Mädchen so ausführen, dass sie singen. Und zwar improvisiertes, also selbst geschaffenes Singen, nicht etwa gegebene Lieder. Und derjenige gewann, der am längsten sang, der länger singen konnte wie der andere. Cantare il Frune del Limone, das Singen der Blätter der Zitrone. Weil nämlich die Seele in diesem Singen alle Stadien der Emotion durchläuft, genau wie der Geschmack. Wenn man ein junges Zitronenblatt zerkaut, dann macht das die erstaunlichsten Geschmäcker durch. Und so, darum heißt diese Sitte Canta Frune Limone. Die Stadt kann nicht verwaltet werden oder konnte damals nicht verwaltet werden, ohne dass jeder Akt geduldet oder gebilligt oder bestätigt wurde von der inoffiziellen Existenz dieser Camorristi. Und die bekämpften sich, die fielen in verschiedene Gruppen und bekämpften sich also auf Leben und Tod. Die ganze Stadt war zerteilt in das Lager des einen und des anderen.
1928 schrieb Walter Benjamin in einer Rezension eines Neapelbuches über Positano: Ich sehe mich wieder auf der Straße, die in Kehren den Ort durchzieht. Es ist Nacht. Wir sind eine kleine Gesellschaft. Ernst Bloch, der Philosoph, der trinkfeste Tavolato, Alfred Sohn Rethel, ein jüngstes Glied aus der Familie des deutsch-römischen Malers. Der Mond stand am Himmel und es war eine jener südlichen Nächte, in denen sein Licht nicht auf den Schauplatz unseres Tagesdaseins zu fallen scheint, sondern auf eine Gegend, eine Nebenerde. Es war ein anderes Positano, das wir durchzogen. Ich wusste gut, was hier für Erzählungen umgehen, hielt aber nicht viel von den penetranten Gespenstergeschichten, die immer aufkommen, wo ein intellektuelles Wanderproletariat mit einer eingesessenen primitiven Bevölkerung zusammentrifft. Es war also bestimmt nicht die Neigung, das Gruseln zu lernen, und kaum ein ernstliches Interesse, das mich überkam, als ich plötzlich meine Begleiter bat, an der Straße auf mich zu warten, um mich einige Schritte bergwärts in eines der ausgestorbenen Quartiere, das gerade über mir aufstieg, machen zu lassen.
Da war ein altes, etwas verfallenes Gemäuer mit einer seltsamen Treppe, die man sehen konnte als ein großes M, glaube ich, oder W. Das weiß ich jetzt nicht mehr. So oder andersrum. Und da sagte Benjamin noch darauf hinweisen und sagte, das ist wie einem in einem Märchen. Gesagt wird, dann wirst du an einen Ort kommen mit einem W, ja? Als unerklärte Schiffer, ja? So als Verheißung. Und dort wirst du, ich weiß nicht was, entweder einen Schatz ausgraben oder du wirst jemandem begegnen oder irgendwas, sonst was nicht. Und in diesem Sinne zitierte er das. Diese wirklich ganz merkwürdige Figur, die da im Mondlicht stand, an diesem alten Haus. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Anfang dieser Wanderung, von der er da schreibt, über diese Stufen, oder am Ende war. Ich glaube, am Anfang.
Die Steinstufen waren riesig. Ich ließ mir Zeit und nahm bedächtig eine nach der anderen. So mochte ich 30 große Schritte getan haben, alles war still, und von der Straße hörte ich die Stimmen der Wartenden. Meine Lust, weiterzusteigen, hielt an, aber bald wurde es schwerer. Ich spürte, wie ich denen da unten entglitt, trotzdem ich in Höhe und Sehweite denkbar nah blieb. Mich umgab eine Stille, eine Verlassenheit voller Ereignis. Leiblich drang ich mit jedem Schritte in ein Geschehen vor, von dem ich weder Bild noch Begriff hatte und das mich nicht dulden wollte. Plötzlich hielt ich zwischen Gemäuer und Fensterhöhlen in einem Stachelwald scharfer Mondschatten inne. Um keinen Preis hätte ich einen Schritt weiter tun wollen. Und hier, unter den Augen meiner völlig ins Wesenlose entrückten Begleiter, machte ich die Erfahrung, was es heißt, einem Bannkreis sich nähern. Ich kehrte um. Walter Benjamin über Neapel. Wenn ein Fundus von Erlebtem und Wissen die Bedingung aller Reisebeschreibungen ist, wo fände sie in Europa einen Gegenstand wie Neapel, das altstündlich den Reisenden so gut wie den Einheimischen zu Zeugen macht, wie uralter Aberglaube und allerneuester Schwindel sich zu zweckmäßigen Prozeduren vereinen, deren Nutznießer oder Opfer er ist.
Diese Stadt lebt ja unterm Vesuvius, nicht? Und ist also in ihrer Existenz fortwährend bedroht. Und infolgedessen hat sie auch an dem üblichen Fortschritt, technischen und ökonomischen Fortschritt Europas, nur stockend teilgenommen, weil man ja nie weiß, ob das Jahr wirklich durchgehen wird. Und es gab jedenfalls zu meiner Zeit dort noch Reste, ja, vom 17. Jahrhundert. Also ich habe dort an einer Straße eine regelrechte Manufaktur, wie sie Marx beschreibt, vonstatten gehen sehen. Da war eine Straße mit einem leichten Knick und im Winkel dieses Knicks war ein großes Feuer, ein Schmiedeofen, in dem Kupfer geschmiedet wurde und dann gewalzt wurde zu Blech. Und die Farbe des Gemäuers war gelb und an diesem Schmiedeofen war es rußig, rot, unwahrscheinlich wirksam. Und dann wurde dieses Blech im noch schmiedbaren, also Zustand, an den ersten von einer langen Reihe von Arbeitern gegeben, die da auf dem Bürgersteig saßen mit den Füßen in der Gosse, einer am anderen, und der erste Schnitt, dieses Kupfer, das Blech, der zweite gab ihm eine Form, der dritte formte es weiter und so weiter. So ging das die ganze Straße entlang und am Ende häuften sich das Kupfergeschirr auf und wurde verkauft. Eine regelrechte Manufaktur. Ohne ein einziges Stück Maschinerie, lediglich mit Hämmern, Zangen, Schneiden, Feilen und derartigen Dingen. Und eben dem Rohmaterial, das von dem Schmiedeofen kam. Das Verhältnis zur Technik ist so großartig in Neapel. Also zum Beispiel, wie ich einmal in Castellammare war, das ist also der Kriegshafen am Hafen von Neapel. Und ich wollte nach Neapel mit der Bahn. Und da fragte ich den Stationsvorsteher, wo die Eisenbahn nun abgeht, an welchem Bahnsteig. Und da wusste er das nicht. Und da sah ich da hinten so eine Eisenbahn stehen und fragte ihn, ist das? Nein, ich weiß nicht. Also ich ging hin und da war sie das. Aber sie fuhr noch nicht. Und da traf ich ihn wieder. Sagte ja, er sagt, das ist er aber doch. Ja. Ja, was ist, wenn diese Dinge, die da von selber gehen, wie soll man denn da wissen, wohin sie gehen und wann sie gehen? Also.
Alfred Sohn Rethel, Das Ideal des Kaputten. Ein Aufsatz aus dem Feuilleton der Frankfurter Zeitung vom 21. März 1926. Er trägt den Untertitel Über neapolitanische Technik. Technische Vorrichtungen sind in Neapel grundsätzlich kaputt. Nur ausnahmsweise und dank einem befremdlichen Zufall kommt auch Intaktes vor. Mit der Zeit gewinnt man den Eindruck, dass alles schon im kaputten Zustande hergestellt werde. Wir sprechen hier nicht von den Türklinken etwa, welche in Neapel noch zu den mythischen Wesen zählen und nur zu symbolischer Repräsentation an den Türen angebracht sind. Das hängt damit zusammen, dass dort die Türen überhaupt bloß dazu da sind, offen zu stehen und, wenn sie von einem Luftzug mal zugeworfen werden, mit entsetztem Kreischen und am ganzen Leibe zitternd wieder aufzugehen. Neapel mit geschlossenen Türen? Das wäre wie Berlin ohne Hausdächer.
Und da gab es einen Mann mit einem Motorboot, der so im die Fremden so im Golf von Neapel herumfuhr. Ein ganz, also wohltätiger, großartiger, eleganter Mann. Und der Motor macht aber ein eigentümliches Geräusch. Ein eigentümliches Geräusch. Und also Leute, die irgendwie mit Motoren bekannt waren, die hatten ungemütliche Gefühle dabei. Und tatsächlich, also wurde dieser Motor, je länger er fuhr, immer heißer und heißer und heißer. Und schließlich war er so heiß genug. Und da zog der Mann unter dem Tisch raus, unter seinem Boot raus, eine Cafeteria und stellte sie auf den Motorrad und bedient dann die ganze Corona mit Kaffee. War so heiß, da konnte also dann Kaffee drauf kochen.
Sohn Rethel, Das Ideal des Kaputten. Die Technik beginnt eigentlich erst da, wo der Mensch sein Veto gegen den feindlichen und verschlossenen Automatismus der Maschinenwesen einlegt und selber in ihre Welt einspringt. Dabei erweist er sich allerdings dem Gesetze der Technik um Spannen überlegen. Denn er eignet sich die Führung der Maschinen nicht so sehr dadurch an, dass er ihre vorschriftsmäßige Handhabung erlernt, als indem er den eigenen Leib darin entdeckt. Zerstört er dazu zwar zunächst die menschenfeindliche falsche Magie intakten maschinellen Funktionierens, so installiert er sich jedoch alsdann souverän in des entlarvten Ungeheuers einfältiger Seele und freut sich des wahrhaft einverleibten Besitzes zum unumschränkten Herrentum utopischer Daseinsallmacht.
Ich habe mal in einer Latteria, das ist eine Milchbar, einen Mann gesehen, der also ungeheuer stolz war auch darauf, dass er den Motor eines alten, zerfallenen Motorrades da benutzt hatte und in Gang setzte, an den er exzentrisch um die Narbe eine lange Gabel angebracht hatte, mit der er die Schlagsahne schlug. Und er stand also hinter der Theke da, so als ob er so die Elemente des Universums da beherrschte. Also das Verhältnis zur Technik ist also unglaublich. Also zum Beispiel das elektrische Licht. Das elektrische Licht geht meistens mit dem Spruch einher, la corrente non c'è. Der Strom ist aus. Die Straßenbahn bleibt stehen, das Licht geht aus und so weiter. Aber die einzige wirklich gloriose Demonstration von Elektrizität ist an den Heiligenbildern. In der Stadt gibt es verschiedene Straßen, also jede Straße hat seinen Heiligen, hat ihren Heiligen. Und zu diesem Heiligen, wo die an dem Tag, sind natürlich also ihre Läden zu und die Leute feiern und so weiter. Und die Heiligenbilder sind also in einem unwahrscheinlichen Glanz. Mit Papiergirlanden und so, allem möglichen, weißt du, Prunk. Und dafür ist merkwürdigerweise die Elektrizität immer vorhanden. Und plötzlich, also du willst irgendwo hin, willst was kaufen, nein, an dem Tag hat die Straße eben ihren heiligen Tag. Mittendrin. Die übrige Stadt nimmt da nicht teil, aber diese Stadt hat gerade an dem Tag ihren heiligen. Ja, also einer der großartigsten Errungenschaften der Technik in Neapel war, dass von Rom nach Neapel sollte eine Eisenbahn gehen. Und zwar eine ganz großartige Eisenbahn. Und das war also schon seit langer Zeit geplant. Und schließlich und endlich wurde also wirklich eine gebaut, oder wurde daran gebaut. Und das Stück, das da zustande kam, ging durch den Berg, durch Neapel, und kam bei Pozzuoli raus. Sonst ging nichts. Also die fing da irgendwo an, die Bahn. Nach Rom ging sie nicht. Aber in den Grüften und den Gewölben dieser Bahn, die durch den Berg ging, herrschte eine wunderbare Kühle. Das Wasser lief an den Wänden herunter und tropfte herunter. Und in den Sommertagen, also wirklich, da ergötzte sich nicht nur die Jugend, sondern also auch ein ganzer Teil der Erwachsenen Neapels in diesen Grüften dieser Stadt, dieser Bahn. Und mitunter fuhr da auch eine Bahn durch. Ja, ganz sinnlos. Also von Rom kam sie nicht, aber sie kam bei Pozzuoli raus. Ich wollte jemanden finden in der Universität von Neapel, die einer der ältesten, vielleicht die älteste Italiens, glaube ich, ist. 1225 gegründet oder noch älter. Und ich ging in das philosophische Seminar rauf und die Türen waren alle offen, aber es war niemand zu finden. Und ich rief und es war keine Antwort. Und man ging von Raum zu Raum und schließlich das einzige Geräusch, was ich hörte, war Hühnergegacker. Und ich ging dem nach und fand im Papierkorb ein Huhn leben. Ging weiter und fand das noch an anderen Papierkörben. Und musste wirklich bewundern, wie geeignet dieser Papierkorb als Bewohnung für einen Huhn war. Aber es war die einzige lebende Seele. Wie überhaupt die Tiere in Neapel eine merkwürdige Rolle spielten damals. Ich muss sagen, also ich bin seitdem vor nicht langer Zeit wieder in Neapel gewesen und es ist nichts, kaum mehr irgendeine Identität festzustellen mit dem alten, das ich kenne noch aus den 20er Jahren. Dort spielten die Ziegen zum Beispiel eine Rolle, um die Kassen in den Läden zu bewachen, während die Inhaber sich zum Essen begeben mittags. Die Ziegen sind sehr wachsame Tiere und haben eine ungeheuer laute und durchdringende Stimme. Und kein Dieb wird das Gemecker überstehen, wenn das ansetzt. Überhaupt die Tiere, so, weißt du? Es gibt ja so in der Porta Capuana, das ist so eines der tiefsten, echtesten neapolitanischen Viertel, da gab es oben in der fünften und sechsten Etage Kühe. Buchstäblich. Also ich meine, dieses Neapel ist ein ungeheuer großes Dorf. Und da gab es oben in dem fünften Stock gab es Kühe. Die lagen in den Zimmern und hatten solche Hufen. Und an den Häusern außen gingen so Körbchen entlang. Und dann kam der Kuhmist runter und in denselben Körbchen das Gemüse rauf. Und die Neapolitaner trauten keiner Milch, die irgendwie in Flaschen waren. Sie trauten nur der Milch, die unmittelbar vor ihren Augen gemolken wurde. Ja? Infolgedessen wurde die Milch verteilt, nicht etwa durch Molkereien, sondern durch die Kuhherden selbst. Die Kuhherden gingen frühmorgens, zwischen 5 und 6, durch die betreffenden Stadtviertel, die sie zu versorgen hatten. Da wurden die Kühe durchgetrieben und die einzelnen Kühe wussten genau die Adressen, an denen sie erwartet wurden. Dann gehen die Türen auf und wurden sie gemolken, dann gingen sie weiter. Und nun fragte man sich natürlich, wo sind die bestallt? Ja, also wo sind die Ställe? Die waren im Souterrain der Kirchen. Und während der Messe fingen die an zu muhen. Das machte aber nichts. Die Messe war ja nicht so eine feierliche Angelegenheit. Da ging es vor allen Dingen um die Sammlung der Solde, also der Kupfermünzen. Und diese Priester hatten so lange Talare an. So unendlich tiefen Taschen, die bis auf den Boden reichten. Dann brabbelten die irgend so was von der Messe vor. Inzwischen ging die Sammlung vor sich. Und die Sammlung, also da wurden die Kupfermünzen alles dem Priester gebracht. Und er schüttete die immer in eine Tasche. Es ging mit furchtbarem Geklirr in diese Tasche rein. Und nun wusste man aber natürlich noch nicht, wie viel das war. Infolgedessen musste er also händeweis diese Münzen greifen. Ne? Und dann zählte er die, während er die predigte, ja, und ließ sie dann mit dem entsprechenden Eklat auf die andere Seite in die Tasche reinfallen. Und unten im Parterre sozusagen, weißt du, in der Kirche, da wurde alles gemacht. Da wurden die Säuglinge gewickelt und die Kinder gesäucht. Da gab es nichts, was da nicht geschah. Und dann natürlich, da muten die Kühe, warum denn nicht? Das gehört dann auch vollkommen dazu. Das ist vollkommen harmonisch, nicht? Diese Stadt war ja also ein Labyrinth von von Gassen, die zum Teil so eng waren, dass man mit ausgespannten Händen beide Häuserwände berühren konnte, oder nur ein klein wenig mehr. Und unten in der Tiefe drang ja kaum Licht hinein und man sah durch die Eingänge in die Wohnungen hinein, in denen ja merkwürdige Dinge zu erblicken waren, also beleuchtete künstliche Paradiesszenen unter Glas mit Heiligen und Lichtern, die ganz vorsichtig und kunstvoll angebracht waren und in denen also tatsächlich so Pflanzen und Engel und alles Mögliche zu erblicken waren. Und die sah man also so von der Straße aus, konnte man das sehen. Und in der Nacht schliefen die Leute im Sommer, weil es in den Häusern unerträglich war, draußen in der Gasse. Aber da schliefen auch die Esel und die Ziegen. Und die Betten standen draußen, man konnte durch die Straßen gar nicht gehen. Also stellenweise war das so. Und am Tage konnte man also dann die Leute, die Spaghetti essen, sehen. Zum Teil mit den Händen. Das ist außerordentlich kunstvoll. Das ist gar nicht leicht. Wenn man also eine Schüssel von Spaghetti hat und muss da mit den Händen so reingreifen und die so rausziehen, weißt du, so ein bisschen. Da braucht man sehr lange Arme, damit man die von oben in den Mund hineinkriegte. Und dann natürlich hingen von einem Haus zum anderen die bunte Wäsche wie die Fahnen. Und das sah so wundervoll aus. Also wundervoll und auch wieder fürchterlich, nicht? 27. Da war also unseres Bleibens nicht länger. Erstens war dieser Verlagsvertrag längst abgelaufen. Und meine Großmutter schickte mir aus Düsseldorf noch half mir aus mit Geld. Und schließlich musste ich da losgekauft werden, weil wir uns in Positano zu stark verschuldet hatten. Das war ja sehr leicht möglich, weil es kein selbstachtender Mensch sich leisten kann in diesen, oder konnte, sich in Positano oder Capri oder in diesen ganzen süditalienischen Orten seine Ware bar zu bezahlen. Sondern jeder, der auf sich achtete, war verpflichtet, sich auch auf Kredit zu leben, wenn er schon keinen Adelstitel führte. Die einzigen, die keinen Kredit bekamen, Von allen übrigen Nationen war es selbstverständlich erwartet. Aber diejenigen, die keinen bekamen, waren die Amerikaner. Die waren dermaßen verschrien als Betrüger, dass man ihnen einfach nicht traute. Man gab ihnen keinen Kredit, weil sie davon Gebrauch machten, Missbrauch trieben und die einfach ihre Schulden stehen ließen und weggingen. Keine andere Nation tat es. Ja, ich musste da losgekauft werden, es kostete 3.000 Lira und so weiter. Und ich ging dann Mitte 27, glaube ich, im Mai, Juni, irgend sowas, nach Deutschland zurück. Und zwar nach Heidelberg und machte ein Jahr später meinen Doktor bei Emil Lederer und Rickert und Ernst Robert Curtius und leider nicht Alfred Weber als Soziologe, warum, weiß ich eigentlich nicht. Und machte ihn allerdings mit Summa Cum Laude, aber immerhin. Heidelberg war wirklich also in der ganzen Studentenschaft bereits faschistisch. Also das war unerträglich. Es gab ja damals dieses unheilvolle akademische Proletariat, wo die Arbeitslosen Bürger der Stadt, also ihre Jugend, studieren ließen, um sich wenigstens also einen akademischen Titel zu erwerben. Und dort gab es also damals in den Zeitungen Annoncen, wo ein Schuster einen Lehrling anforderte mit Doktortitel. Und die studierten in einer solchen Armut. Mir ist ein Fall bekannt, wo der Student also so wenig Geld hatte, dass er überhaupt nur noch von Haferflocken leben konnte und auch keine Heizung im Winter leisten konnte, sondern sich mit der Bettwärme auf seinen Stuhl wälzte, dort die Wärme zusammenhielt, studierte seinen Haferflockenarsch und dann wieder ins Bett ging. Die einzige Art, die er leben konnte. Die Studenten rotteten sich zusammen in Burschenschaften oder auch außerhalb. Es gab ja immer noch diese schlagenden Verbindungen. Und das alte Studentenleben. Und ja, einfach blökende, völkische Herden. Also man kann sich das kaum vorstellen. Auch das war schon also 1923 war das schon so. 22, 23. Zum Beispiel, ich erinnere mich noch an eine Vorlesung, die Alfred Weber hielt über praktische Nationalökonomie, in der er nicht umhin konnte, den Versailler Vertrag zu erwähnen. Und jedes Mal, wenn er das tat, da ging das ganze Auditorium, das ein sehr großes war, in blökendes Gebrüll aus. Und es war unmöglich, diese Vorlesung überhaupt durchzuführen. Und ich habe mich selber noch am Anfang einer Vorlesung vor das Auditorium gestellt und zu ihnen geredet und gesagt, also so ginge das doch nicht und so weiter und so weiter. Und dann hat es eine Zeit lang, war es etwas stiller, aber ich meine, so ging das vor sich. Und es gab eine Massenstimmung vollkommen unvernünftiger Art, die nur noch emotional reagierte. Und also wirklich vor Stadien des Faschismus bildete. Also 1923, der Bierhallenputsch von Hitler, das hätte auch in Heidelberg gehen können, diese Stimmung. Aber dem stand gegenüber eben die proletarische Politisierung, die direkt im November 1918 ausbrach, nicht? Und die da sehr stark war, und leider Gottes eben durch den Spartakusaufstand überfordert worden war und dann einen ungeheuren Rückschlag erlebte und sich nicht durchsetzen konnte, auch in dem Generalstreik nach dem Kaputsch, und dann mehr schwächer wurde und nur noch in einzelnen unzusammenhängenden Aufständen sich Ausdruck schafft hat, in Bremen, in Hamburg, in Thüringen und so weiter, weißt du, einzelne, die aber unzusammenhängend waren und von denen man genau wusste, dass sie niemals ihr Ziel erreichen würden. Und gegen diese industrielle Politisierung setzte sich eben dieser Faschismus durch.